This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Ist Mittwoch, der 3. Juni um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die schon seit Jahren den FIFA-Friedenspreis verdient hätte, Doppelpass on Air, hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich, zu dem Anlass einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Und zwar ist heute Khaled da. Khaled ist freier Journalist, beim Deutschland, unter anderem berichtet für den Deutschlandfunk, für die Sportschau und zwar zu Fußball und sportpolitischen Themen wie eben 50+1, Fanrechte oder eben auch die FIFA. Hallo Khaled, schön, dass du da bist.
Hallo, grüße euch.
Okay, so nach meiner kleinen Vorrede hat sich bestimmt der Nenad auch schon eine erste Frage überlegt.
Ja, hi Khaled, grüß dich. Genau, freuen uns sehr, dass du da bist heute zu Gast. Wir haben auch sehr, sehr viele Themen zu besprechen. Paul hat auch schon ein kleines Intro eben über dich gemacht. Genau, stelle ich vielleicht einmal mal selber kurz vor, deinen Werdegang.
Den hat Paul gut skizziert. Also ich komme aus Köln, also aus der Nähe von Köln und lebe heutzutage in Köln. Ich arbeite vor allem für die Sportschau und für den Deutschlandfunk und beschäftige mich weitgehend mit Sport und Fußball, politischen Themen. Dabei geht es vor allem um FIFA, UEFA, DFB, DFL, aber auch um Fanrechte, 50+1, wirtschaftliche Zusammenhänge, Financial Fairplay, all diese Dinge, die eher in der bösen Schublade des Fußballs stecken. Um die kümmere ich mich.
Okay.
Ausgiebig. Okay, wie kam es dazu? Also gab es da irgendwie einen konkreten Anlass, der dich geärgert hat, oder ist das einfach da das Interesse über die Zeit gestiegen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, auch im Grunde die Einstiegsdroge war für mich, dass der Anstoß nur noch von einer Person ausgeführt wurde, nicht mehr von zwei. Und habe mich gefragt, Moment, wer entscheidet denn sowas? Und dann habe ich mir das genauer angesehen und über die Jahre stieg das Interesse an Regeln, an Regulierung vor allem, und Regulierung führt zu Geld und Geld führt zu Macht und Macht zu Politik, und so kamen diese Themen immer stärker auf mich zu, und heute sind sie fast das, was ich komplett tue. Also es ist, dass ich mich damit beschäftige, wer gegen wen gewinnt, das ist mittlerweile eher die Ausnahme.
Okay.
Wer gegen wen gewinnt? Erstmal auch hallo von mir, Khaled, Sven hier. Bei diesen Themen, mit denen du dich beschäftigst, kannst du dich eigentlich als Fußballfan jetzt noch auf die WM überhaupt freuen? Einfach im klassischen Fansinne? Wie ist das?
Der Nationalmannschaftsfußball, der war mir jetzt nie so nah wie der Clubfußball. Also meine Vorfreude war schon vorher irgendwie eher, das würde ich eher als Interesse bezeichnen, weil natürlich interessiert mich das Turnier sehr. Auf der sportlichen Ebene, ja, nicht mehr so sehr wie früher wahrscheinlich, auch durch dieses Geröll an Spielen, 104 Spiele, 48 Teams, da bleibt ja kaum noch irgendwie diesen Wettbewerb irgendwie abschließend und allumfassend wahrzunehmen und zu verfolgen. Wenn ich daran denke, als ich 10 war, da wollte ich unbedingt alle Spiele sehen von dem Turnier 1990. Es ist halt heute, ja, also diese Person existiert nicht, die das will oder kann. Oder sie sollte nicht existieren, weil da gibt es wahrscheinlich ein Problem zu Hause oder mit dem Berufsleben oder sonst irgendwie. Das ist für mich eher einem wirklich professionellen Interesse sowieso gewichen, ja.
Okay. Du hast gerade einen Punkt genannt für die kommende WM, die Erweiterung. Ich habe jetzt dein Argument gehört, dann gibt es aber auch immer wieder dieses Argument, ja, aber so haben doch kleine Nationen die Möglichkeit, auch an einem großen Turnier teilzunehmen. Wie entgegnet du denen?
Ja, da muss man sich einfach nur die Fakten der letzten Jahre und Jahrzehnte dieser dysfunktionalen Organisation FIFA einfach mal ansehen. Also jede WM-Erweiterung war stets ein Wahlgeschenk der Präsidenten, die zur Wahl standen, um halt mehr Mannschaften die Teilnahme zu ermöglichen, um Verbandspräsidenten, die Stimme abgeben, am Ende glücklich zu machen. Und so ist es auch hier. Hier geht es ja nicht darum, den Wettbewerb irgendwie sinnvoller zu machen oder irgendwie attraktiver zu machen, weil wir haben sehr viele Spiele dabei, für die sich nachts um drei niemand den Wecker stellen wird. Bei allem Respekt wird das Spiel der Demokratischen Republik Kongo gegen Usbekistan wahrscheinlich nicht dazu führen, dass viele Menschen nachts aufstehen und das Spiel sehen. Das kann ein schönes Spiel werden, aber diese Masse an Spielen macht dieses Turnier kaum allumfassend verfolgbar, was ich eben sagte, für Fans. Worum es hier geht, es geht um die Maximierung von Einnahmen, und mit diesen Einnahmen, die werden verteilt an die Verbände. Und diese Verbände sind es am Ende, die den Präsidenten wählen, Gianni Infantino. Also er sitzt im Hamsterrad, er muss eine Steigerung der Einnahmen liefern, damit die Verbände zufrieden bleiben und ihm beim Machterhalt helfen. Das ist das ganze System, das ist alles, worum es bei dieser Erweiterung geht. Es geht darum, mehr Geld zu generieren, für Zufriedenheit zu sorgen und damit für eine Akklamation im nächsten Jahr, wenn Infantino zur Wahl steht.
Darf ich ketzerisch fragen? Also Infantino sagt ja, das ist Demokratie und das Geld, was die FIFA verdient, es geht an euch. Also er sieht sich ja ein Stück weit als Retter des Weltfußballs oder als größter Fan des Fußballs, wurde er auch schon präsentiert, habe ich die Tage irgendwo gehört. Das ist ja ein Stück weit eine Demokratisierung weg von, europazentristischen Blickweise auf den Fußball, wie wir ihn jahrzehntelang erlebt haben. Ist das was Negatives? Eigentlich könnte man es ja auch positiv sehen und sagen, es ist eine Demokratisierung, die da stattfindet, in der eine Verbreiterung stattfindet.
Ja, eine Demokratie wäre es, wenn diese Verbände unabhängig die Wahl hätten zwischen irgendetwas. Aber es gibt keine Wahl, weil durch diese Steuerung von Geld eine Kontrolle des Stimmverhaltens stattfindet. Also was passiert da? Er verdient oder er nimmt ein, jetzt mit der FIFA ist das Ziel 14 Milliarden Dollar in diesem WM-Zyklus. Das ist ein absoluter Höchstwert, das ist eine Steigerung um mehr als 50% im Vergleich zu Katar. Und dieses Geld verteilt er auf verschiedene Arten und Weisen unter den Verbänden. Da gibt es zum einen die Preisgelder für die Teilnahme, also das Startgeld und das Geld, wenn man dann eine bestimmte Runde erreicht, bei der WM. Dann gibt es das FIFA-Entwicklungsprogramm, das schon früher immer sehr unter Verdacht stand, dass das Geld irgendwo versickert. Damit werden bestimmt auch gute Sachen gemacht, manche Fußballplätze gebaut. Aber am Ende bekommen so Inselstaaten dann irgendwie zweistellige Millionenbeträge, die ein veritabler Teil des Bruttoinlandsproduktes darstellen können. Mhm. Und solange der Chef das Geld auf diese Art und Weise verteilt, ist natürlich klar, dass kein Wettbewerb um irgendwelche Ideen stattfindet, sondern solange das Geld fließt, wird gewählt. Und es gibt halt auch noch die Tatsache, dass es ja 2015, als endlich mal die Handschellen geklickt haben bei der FIFA, damals gab es dann FIFA-Reformen. Und diese Reformen sahen unter anderem vor, dass die Zahl der Kommissionen, Komitees, Expertengruppen, dass die halt verringert wird von 26 auf 9. Nur das Nötigste, weil diese Kommissionen auch im Verdacht standen. Die sind nur dazu da, um Posten und Aufwandsentschädigungen zu verteilen, damit das Wahlverhalten stimmt am Ende. Mhm. Und 2024 gab es eine Reihe von Statutenänderungen. Das klingt jetzt langweilig, ist aber wichtig, denn da wurde die Zahl der Kommissionen wieder auf 35 erhöht. Wir haben jetzt eine Kommission für die Zukunft des Fußballs, für Beachsoccer, für Mädchenfußballtrainer, für jeden Kram gibt es Kommissionen. Je mehr Kommissionen es gibt, umso irrelevanter wird das, was sie da besprechen. Aber man kann dort Verbandspräsidenten oder andere Funktionäre mit Posten und Aufwandsentschädigungen versorgen, was natürlich dazu beiträgt, dass diese Menschen zufrieden sind und die Stimme abgeben da, wo sie der Präsident haben möchte. Und so funktioniert dieses Kontrollsystem über die Stimmen. Das ist ein Belohnungssystem. Und gleichzeitig gibt es ein Bestrafungssystem, wenn jemand aufmuckt, können diesen Verbänden über die anderen Verbände, die dann treu sind, kann dann beispielsweise eine U20-WM nicht gegeben werden, um die man sich bemüht, oder eine Frauen-WM oder sogar die WM der Männer. Mhm. So funktioniert das System und von einer demokratischen Teilhabe der Verbände kann man da nicht sprechen. Da wird nur ein Geldfluss in eine Richtung gelenkt und das ist ja das Grundproblem, dass das Geld vom Präsidenten an die Wählerschaft kommt. Das ist ja diese ganze Grundidee ist ja völlig falsch, weil so kann kein demokratischer Prozess entstehen. Diese Abhängigkeit ist völlig klar. Viele Verbände, das sagt Infantino immer wieder selber und streicht es noch heraus, sind völlig auf dieses Geld angewiesen, was Infantino ihnen liefert.
Mhm. Genau, man wundert, ist es auch so ein bisschen andersrum gefragt, man kann sich ja sozusagen so vorstellen, dass die Verbände dadurch ruhig gestellt werden. Man wundert sich aber doch trotzdem manchmal über den, zum Beispiel jetzt den DFB, wo man wirklich als er gilt ja auch oder ist, glaube ich, sogar der größte Fußballverband der Welt und also nationale Fußballverband der Welt. Und warum kommt denn dann so wenig Kritik von Deutschland? Also warum lässt man sich so einschüchtern sozusagen?
Ja, da hat das Bestrafungssystem gegriffen. Es gab ja den zaghaften Versuch mit dieser One-Love-Binde und der Mund-zu-Geste. Und damals hat ja auch 2023, das kann ja Bernd Neuendorf für sich reklamieren, hat 2023 öffentlich die Unterstützung verweigert für Infantino bei der Wahl 2023 als Nachgang von Katar. Und dann folgte die Abrechnung. Ja, also in Katar ging das schon los, ne, als dann die Kapitänsbinde kam. Da wurden sie ja komplett vorgeführt, die europäischen Verbände, nicht nur der DFB. Die wurden ja regelrecht lächerlich gemacht, als sie von der gelben Karte weggelaufen sind, als es um die One-Love-Binde ging. Und dann, als es dann weiterging, dann wollte der DFB gemeinsam mit den Niederlanden und mit Belgien die Frauen-WM 2027 ausrichten. Die ging dann nach Brasilien. Dafür gibt es auch Argumente. Es gab noch keine WM in Brasilien. Aber da hat man schon gesehen, dann gab es diesen Evaluierungsbericht, wo die europäische Bewerbung schlechter abschnitt als die brasilianische, weil es angeblich Risiken bei dem Vertragswerk gäbe. Und dann wurde abgestimmt und dann haben sich die Europäer im Hintergrund auch darüber beklagt, dass viele zugesagte Stimmen nicht gekommen sind. Und so funktioniert dieses Bestrafungssystem. Und diese Niederlage in Katar vor allem mit der One-Love-Binde, die halt einfach komplett nach. Da haben sie eine richtige Ohrfeige bekommen und jetzt sind sie natürlich viel zu feige, da nochmal dieses Thema irgendwie anzugehen. Sie sind komplett auf Linie gebracht worden. Es gibt keinerlei Kritik an irgendwas. Wenn es mal um die Ticketpreise ging, von den Tickets, von denen der DFB direkt wohlgemerkt profitiert finanziell, weil er von den Ausschüttungen der FIFA profitiert, da gibt's dann so, da werden immer so Sätze formuliert mit doppelter Verneinung, indirekter Rede und Passivkonstrukten. Da heißt es dann, man hätte sich andere Ticketpreise gewünscht oder man sagt, das ist etwas, das wir nicht begrüßen. Das ist mittlerweile die höchste Form der Kritik, die in Frankfurt formuliert wird an der FIFA. Mhm. Und man muss halt auch sagen, Neuendorf hat einen Sitz im FIFA-Rat, also er hätte theoretisch Einfluss, bekommt da 250.000 US-Dollar zu seinem DFB-Salär dazu und wie die anderen FIFA-Ratsmitglieder auch. Und der FIFA-Rat, der stimmt weitgehend einstimmig ab. Da gibt es, wenn man so da reinhört und mit Leuten spricht, die dabei sind, da gibt es selten ernsthafte Debatten. Also da geht es meistens nach dem Wunsch des Präsidenten.
Was mich da so wundert in der Wahrnehmung, ich bin ja ein alter Kerl, wenn ich so in die Runde schaue und auch mit dir. Ich habe noch einen FIFA-Präsidenten Havelange erlebt und einen IOC-Präsidenten Samaranch. Und bei der FIFA kam danach mit Sepp Blatter jemand, der ja nun auch, ich sag mal, den Laden im Griff hatte, in Anführungszeichen. Aber diese Zuspitzung auf den Präsidenten hat unter Infantino, den man ja früher eigentlich so als den lustigen Onkel bei den UEFA-Ausrichtungen wahrnahm, Auslosungen, pardon, wahrnahm, nochmal ganz stark zugenommen. Was ist da passiert? Wie hat er das gemacht? Also, weil selbst Blatter kritisiert ihn ja wegen mangelnder Demokratie, was ja eigentlich absurd ist, wenn man zurückschaut, wie es unter ihm lief.
Ja, also man muss sagen, es gab ja 2016 wirklich ehrlich gemeinte Pläne von Menschen, die FIFA zumindest ein bisschen zu verbessern, zu reformieren. Und darin fand sich zum Beispiel auch eine Gewaltenteilung, dass der FIFA-Präsident repräsentativ sein soll und dass der Generalsekretär quasi sowas wie der CEO, der Geschäftsführer wird und dass der FIFA-Rat diesem Generalsekretär zuarbeitet. Das klingt jetzt auch langweilig, ist aber wichtig, denn 2024 mit diesen Statutenänderungen wurde auch das wieder geändert. Mhm. Und seitdem arbeitet der FIFA-Rat unter Infantino und ist ihm unterstellt und er ist quasi der letztendlich der Macher, das sehen wir in der Öffentlichkeit. Infantino hat es halt geschafft, dieses System, das Blatter verstanden hat. Blatter hat verstanden, wie er sich die Loyalität der Verbände sichert. Der Schlüssel heißt Geld, das ist keine überraschende Erkenntnis, aber Infantino hat das halt vervielfacht. Er hat diese Ausschüttungen an die Verbände so vervielfacht, dass überhaupt kein Widerspruch kommen kann. Noch bevor er seine Kandidatur verkündet hat, war seine Mehrheit sicher, weil die Verbände Asiens und Afrikas und Südamerikas schon geschlossen die Unterstützung bekannt gegeben hatten. Da war die Wahl schon entschieden. Mhm. Und was halt passiert ist in der Entwicklung der FIFA, sie war eine dysfunktionale, korrupte Organisation, die WM nach Katar und Russland vergeben hat. Und wollen wir nicht vergessen, dass so ein Turnier auch in Deutschland fand, das mutmaßlich auf diesem Wege den Weg dorthin gefunden haben könnte. Jetzt aber ist es nicht mehr nur eine dysfunktionale, korrupte Organisation, die sie damals war. Sie ist einfach eine gefährliche Waffe geworden, die in den Händen von autokratischen Politikern mit Freude genutzt wird. Das haben wir 2018 mit Putin gesehen, das haben wir 2022 mit Katar gesehen und das sehen wir jetzt mit Donald Trump. Und der Fußball, der behauptet, unpolitisch zu sein, sich in solchen Situationen unpolitisch zu verhalten, ist natürlich nichts anderes als ein politisches Verhalten, indem man diesen ganzen Dingen zustimmt. Also der Fußball lässt sich willfährig missbrauchen, gerade mit Blick auf die USA, kann man nur sagen, da erhofft man sich auf die größten Einnahmen der Geschichte, das wird auch so kommen und dafür gibt man alles auf, was man sich an Werten auf die Trikots klebt. Mhm.
Genau, warum ist denn die USA überhaupt so interessant für die FIFA? Also man wundert sich ja ein bisschen, in dem Land, wo der Fußball oder Soccer, wie es dann heißt, eigentlich nur der, ich weiß gar nicht, fünft oder sechstgrößte Sport ist.
Das ist keine alleinige Idee der FIFA, das ist grundsätzlich die Richtung, die der Profifußball gerade einnimmt, vor allem in Europa. Da hat man ja lange versucht, irgendwie in China oder Indien oder Japan oder Südkorea Fuß zu fassen und Brasilien. Und dort die Einnahmen zu steigern, das geht bis zu einem bestimmten Maß auch. Aber der Wachstumsmarkt, wo man das meiste Geld vermutet, das man noch heben kann, wo noch Interesse ist, wo Leute mit Geld sitzen, die Trikots und TV-Abos kaufen können, die vermutet man in Nordamerika und da vor allem in den USA. Und das sieht man daran, die UEFA hat für die Vermarktung der Champions League einen eigenen Vermarkter an Land geholt, der jetzt mittlerweile die komplette Vermarktung der UEFA-Wettbewerbe übernommen hat. Dazu gibt es, also der Laden heißt Relevant, das ist im Grunde der Platzhirsch, was das angeht. Der wollte auch diese Auslandsspiele von La Liga in Miami, ja dann gescheitert sind, quasi ausrichten. Dieser Vermarkter vermarktet auch La Liga in den USA, der vermarktet die Bundesliga in den USA, und da vermutet man halt, dass noch Geld zu heben ist, dass es am heimischen Markt vielleicht nicht mehr so richtig zu holen ist jetzt halt. Ne? Und deswegen wollen da alle hin. Und auf allen Positionen, ob Sponsoring, zum Leidwesen vieler Fans, das Thema Tickets und TV-Rechte durch die Erweiterung auf 48 Teams und 104 Spiele, versucht man da das Maximum rauszuholen. Und wie es so scheint bislang, geht diese Rechnung auch auf.
Aber warum, also das mit dem Ticketing, vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen erklären. Ich meine, wenn das Hauptding ja diese Fernsehrechte sind, ja, überhaupt, warum werden dann diese Ticketpreise so ins Unermessliche? Also ich glaube, man hört schon irgendwie auf diesem Second Market oder so, dass da fürs Finale schon Millionen bezahlt werden. Also warum ist es dann...
Ja, Millionenbeträgen, muss man ein bisschen aufpassen, ne?
Ja. Oder sagen wir sechsstellige...
Wird ja nicht automatisch bezahlt, ne? Also
ja. Okay, aber sechsstellige schon. Aber
die
FIFA schon.
Hat auf jeden Fall hoch vierstellig bis fünfstellig fürs Finale auf den regulären Plätzen abseits des VIP-Bereichs bei den initialen Preisen zu Beginn gefordert. Und die Karten fürs Finale werden wohl auch mit Sicherheit irgendwie alle weg sein am Ende. Die Frage ist, ob das bei den 104 angekündigten Super Bowls von Gianni Infantino auch bei, keine Ahnung, Österreich gegen Jordanien und anderen Spielen der Fall sein wird. Mhm. Da könnte man ein Fragezeichen hintermachen. Ticketeinnahmen spielen aber sehr wohl eine Rolle. Es ist nicht so, dass die TV-Einnahmen in dem Einnahmemix alles andere erdrücken, wie das so in den Nuller- und Zehnerjahren vielleicht der Fall war. Die Ticketeinnahmen sind von den 14 Milliarden, sollen das rund 3 Milliarden werden. Also das ist ein erklecklicher Teil von dem Einnahmemix, den die FIFA sich bei der WM erhofft, und an keiner Säule sind sie bereit, auch nur einen Dollar liegen zu lassen, denn das brauchen sie für den Machterhalt ihres Präsidenten.
Okay. Und die Rolle der Fans in dem Ganzen, weil als Fußballfans, die wir ja nun mal im ursprünglichen Sinne sind, ist natürlich die Frage, sind es dann einfach die Melkkühe vor Ort, dass die Ticketpreise durch die Decke gehen, ist das eine, aber es geht ja auch um die Anreise ins Stadion, wir kennen diese Story aus New York, aber es ist ja nicht nur dort so, wenn Spiele in Boston sind, du fährst 50 Minuten mit dem Auto raus, dann zahlst du für deinen Parkplatz da $120 wahrscheinlich, es kommen ja unglaubliche Kosten auf Leute zu, die das vor Ort schauen, sehen wollen. Ist das so in den Überlegungen dann einfach, ja, wird beiseite gewischt, spielt überhaupt keine Rolle, oder wie ist da die Wahrnehmung innerhalb der Organisation?
Ja, das muss man schon so feststellen. Bei diesen ÖPNV-Preisen muss man natürlich sehen, dass diese Preise nicht von der FIFA verlangt werden, bei den Parkplätzen schon. Aber das ist natürlich eine Folge dessen, dass die FIFA das nicht bezuschussen will. Preise, sagt die FIFA ja, der Markt in den USA, der sei halt so, deswegen muss man diesen Markt dann auch quasi angepasst agieren, das ist die Argumentation der FIFA. Man kann auch nicht für weniger als $300 zu irgendeinem College-Basketball-Spiel gehen, das behauptet die FIFA, und deswegen macht man das so. Auch dieser Zweitmarkt, von dem die FIFA da immer spricht, den hat sie ja selber ins Leben gerufen, eine eigene Plattform entwickelt, wo man die Tickets zu jedem Preis nach oben hin offen verkaufen kann, solange man einen Käufer findet. Völlig legal mit dem Stempel der FIFA drauf.
Und kurze Nachfrage, die verdient anteilig daran, oder?
Ja, genau. Das wäre jetzt gekommen. Also die FIFA schlägt dem Käufer 15% obendrauf und dem Verkäufer zieht sie 15% ab. Also zweimal 15%. Und wenn dann eine Karte im Finale ursprünglich mal $8,000 gekostet hat, sehen wir, auch da kommen relevante Beiträge für den Weltverband bei raus. Und sie sagt dann halt, ja, der Zweitmarkt ist legal und das ist der einzige sichere Weg dann für Fanskarten zu kaufen und zu verkaufen, aber sie macht damit halt auch noch ein Riesengeschäft. Grundsätzlich muss man da zwei Sachen feststellen. Das eine ist, die FIFA beutet hier die Menschen knallhart aus, die ihr das Geschäft erst ermöglicht haben. Denn es ist die Begeisterung, die Leidenschaft, die Verpackung, die dieses Spiel so attraktiv macht. Das haben wir in Corona gesehen. Diese ganzen klinisch reinen, leeren Stadien mit dem Spiel in der Mitte. Ich weiß nicht, ob sich irgendeiner von euch an irgendein Spiel aus der Corona-Zeit ernsthaft erinnern kann. Also mir sind die alle in Vergessenheit geraten und ich will sie auch nicht wieder rausholen aus meinem Kopf. Das ist wirklich nichts, was es gebraucht hat. Und die Begeisterung, das Gebrüll, die Fahnen, die Gesänge, das, all das drumherum macht dieses Spiel erst zu der Faszination, die es ist halt. Und es ist, also wie gesagt, klar, diese Fans liefern eigentlich erst das Produkt ab, das die FIFA da verkauft. Und sie beutet die Menschen aus, die es liefern. Und zwar knallhart. So, und jetzt kann man natürlich sagen, da ist jetzt irgendein Fan aus Deutschland, der sagt, gut, ich will aber darüber, ich will die deutsche Mannschaft oder ein anderes Team, möchte ich gerne unbedingt sehen, das ist eine WM, das bedeutet mir was und ich zahle jetzt halt $400 für Deutschland gegen Curaçao, dann kann man demjenigen den Vogel zeigen und sagen, ja, was bist du auch so doof und bezahlst das. Klar, aber hier geht es nämlich eben um genau das, um Leidenschaft und um ein Fansein und ihr wisst, was Fansein ausmacht, dass man bereit ist, Dinge zu opfern, aber diese Bereitschaft, ja, man muss ja schon sagen, finanzielle Wagnisse einzugehen, die wird ja halt knallhart ausgenutzt und das ist halt bitter und aus Fansicht auch für diejenigen, die zu Hause bleiben und das Ganze am Fernseher verfolgen, man kann natürlich sagen, so, ich wende mich jetzt ab und fahre da nicht mehr hin, ich kaufe keine Karten, ich gucke kein Spiel, aber in letzter Konsequenz ist ja genau das, was eigentlich nicht passieren darf, weil das ja total traurig ist, weil man sich dann ja am Ende etwas hat wegnehmen lassen, was man auch eigentlich sehr gerne mag. Stellt euch vor, Waldhof Mannheim verdoppelt die Dauerkartenpreise für die Stehplatztribüne und dann sagt ihr, was soll das? Ich komme nicht mehr. Dauert nicht lange, dann gebt ihr auf, weil ihr hin wollt. Ne? Und das ist und das ist ja das dabei. Und man darf sich halt eigentlich nicht wegnehmen lassen, was man halt an Möglichkeiten hat zu protestieren, also Fanproteste im Stadion. Das sage ich immer wieder. Mal ist er erfolgreich, öfter ist er nicht erfolgreich, aber wenn er gesehen wurde, hat er irgendeine Wirkung oder eine Auswirkung gehabt zumindest und wurde wahrgenommen irgendwie. Und das ist die Möglichkeit. Und alle Fans, denen das da alles nicht gefällt, die haben auch die Möglichkeit, wahrscheinlich nicht bei Gianni Infantino anzurufen, aber Waldhof Mannheim, korrigiert mich, liegt, glaube ich, im Nordbadischen Fußballverband. Da habt ihr mit Sicherheit einen Verbandspräsidenten, den ihr eher anschreiben könnt, denn der ist mit seinem Verband Mitglied im DFB. Und der DFB hat Bernd Neuendorf im FIFA-Rat, hat allgemein einen Sitz im Kongress der FIFA und so könnte man Probleme auch adressieren, indem man halt eigentlich die Strukturen nutzt, die dafür da sind, in dieser angeblichen Verbandsdemokratie.
Okay, zwei Fragen dazu. Zum einen zeigt ein bisschen die Machtlosigkeit von uns als Fan. Welche Möglichkeiten, oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, zum einen die FIFA intern, ich sag's mal so, zu demokratisieren, was schwierig erscheint aufgrund der Geldbeträge, die da zirkulieren. Und zweitens, was können wir als Fan machen? Weil, wie du eben sagst, zurückziehen und dann vom Fernseher schauen ist auch nicht die Lösung.
Gut, für die Fans habe ich ja gerade eine Möglichkeit aufgezeigt. Das ist den Weg, den ich sehe. Wenn man Probleme adressieren will, dann kann man das über seinen Verband machen und versuchen, denen zu sagen, pass mal auf, hinterleg das doch mal beim DFB-Bundestag, dass wir unzufrieden sind oder so. Also das ist ja eine Möglichkeit. Man kann pointierte Plakate schreiben und wenn die einen gewissen Witz haben, finden die auch eine Öffentlichkeit. Also das ist ja alles da. Eine Demokratisierung der FIFA halte ich für schwer möglich, solange diese Reformen, die sie damals halt angestoßen haben, in keiner Weise ernst genommen werden. Also alles ist 2024 zurückgedreht worden an Reformen, die für mehr Demokratie gesorgt hätten. Ich sprach die Gewaltenteilung an, das ist weggenommen worden. Diese Verringerung der Kommissionen, die wichtig gewesen wäre, um den Anschein von Korruption zu vermeiden, ist auch zurückgedreht worden. Und damit haben wir ein Riesenproblem. Das ganze FIFA-Konstrukt wird aber dysfunktional bleiben, solange die FIFA-Spitze seine Wählerschaft direkt bezahlt. Das kann demokratisch nicht funktionieren. Und deswegen habe ich da wenig Mut, dass ich da einen Ausweg sehe.
Ja, das glauben wir. Das glaube ich auch. Auf was ich noch vielleicht, weil wir sind ja, das sind ja jetzt schon so ein bisschen Ausblicke oder Möglichkeiten. Wir können ja mal ein bisschen gucken. Du hast vorhin gesagt, dass du das einfach schwierig findest oder dass die FIFA sich mittlerweile sehr auch politisch in gewisser Weise engagiert. Ich glaube, Gianni Infantino ist in diesem, wie heißt es, Peace Committee und so weiter. Worin besteht denn da sozusagen die Gefahr, wenn sich jetzt eben der Fußball oder die FIFA praktisch mit den politischen Machthabern so einhergeht?
Jetzt erst muss man ja mal diesen Widerspruch aufzeigen. Ne? Also sie sagen ja eigentlich immer, sie sind unpolitisch und neutral. Das ist dann immer, trägt man dann vor sich her, wenn es darum geht, die Menschenrechte im Ausrichterland irgendwie zu thematisieren. Das haben wir in Katar gesehen. Bitte, ihr Europäer, haltet doch den Leuten in Katar keine Lektionen, wie man sich verhalten soll. Ne? Lasst die Politik raus, wir wollen hier nur Fußball spielen und so weiter. Während da zahlreiche Menschen dafür auf Baustellen oder anderen Sachen verreckt sind, um dieses Turnier möglich zu machen. Mhm. Und dieses Unpolitische tritt in den Hintergrund, wenn es darum geht, die Geldsäcke einzusammeln. Und das sehen wir gerade am Beispiel der USA ganz gut. Also ich glaube, kein Politiker, kein Interessenvertreter hat einen derartigen, regelmäßigen und dauerhaften Zugang zum US-Präsidenten wie Gianni Infantino, der da alle seine Interessen jederzeit hinterlegen kann, auf direktem Wege, offensichtlich. Und das unpolitische, neutrale Verhalten der FIFA wurde ja komplett ad absurdum geführt, als er diesen schrägen FIFA-Friedenspreis dann verliehen hat bei der Auslosung im Dezember. Da hieß es dann, Der Donald Trump hat sich ja darüber echauffiert, dass er den Friedensnobelpreis nicht bekommt, was eine politische Entscheidung war. Und dann kommt die FIFA, sie sagt, den Preis gibt es jetzt jährlich und immer wieder. Und aber der wurde natürlich, das ist ja offensichtlich, eigens für Trump ins Leben gerufen, um der Entscheidung des Nobelkomitees aus Oslo etwas entgegenzusetzen. Das ist ja völlig klar. Mhm. Und dieser Vorgang ist natürlich ein hochpolitischer und der könnte gar nicht politischer sein. Also, was soll denn noch politischer sein? Mhm. Und die Anwesenheit von Infantino im Board of Peace, so heißt das Gremium, die zeigt ja auch, dass er diesem Gremium eine Relevanz verleihen wollte mit seiner Anwesenheit. Ich meine, er ist halt nur der Präsident eines Fußballverbandes, aber er ist da und verleiht diesem Gremium einen Anschein von Relevanz und echter Zuständigkeit für irgendetwas, obwohl es ja den UNO-Sicherheitsrat gibt. Und wir wollen nicht vergessen, dass Infantino jahrelang alle UNO-Organisationen immer für sich genutzt hat und umschwärmt hat. Da erinnere ich nur an Recherchen zu der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, die Verhältnisse in Katar für die FIFA und für die Herrscherfamilie da hin und wieder ins rechte Licht gerückt hat. Ja, also das war ihm dann auch immer recht. Also da sieht man einen gewissen Opportunismus und das geht, also aber es mag banal klingen, aber alle Fragen kann man in diesem Zusammenhang mit dem Thema Geld beantworten, weil darum geht es am Ende. Und die FIFA betont ja auch immer, wenn man das dann kritisiert und fragt, was macht ihr da eigentlich, dann sagen die, ja, ein gutes Verhältnis zu den Staatsführern von Ländern. Das ist halt wichtig, wenn man ein Turnier da ausrichtet. Ne? Also, und autokratische Politiker freuen sich über diese Aufmerksamkeit, die sie dann kriegen. Das wird ja auch für Olympische Spiele. Damit geht das ganze Unheil ja weiter 2028 in Los Angeles. Aber dieses Ausmaß, das ist wirklich noch nie da gewesen und beispiellos. Also ich glaube nicht, dass Angela Merkel sich auch nur ansatzweise so viel Zeit für Sepp Blatter genommen hätte oder nehmen können 2006 im Vorfeld. Das ist wirklich eine ganz andere Qualität, was sie hier sehen, und hier wird alles getan, um wirklich alles rauszuholen.
Jetzt sind wir bei der Verbindung bei der sehr engen Verbindung von Infantino und Trump. Jetzt müssen wir natürlich auch drüber reden, von wegen Politik raushalten, aber Politik passiert ja direkt mit Blick auf die WM. Wir haben den Iran dabei als Team, die jetzt schon ausgewichen sind nach Mexiko, und dort ihr Trainingslager, also vor Ort, abhalten. Wir haben den Fall, dass Breel Embolo erstmal die Einreise verweigert wurde gestern, als die Schweizer flogen. Wie schätzt du das ein? Wird es auch als Druckmittel dann eingesetzt, der Politik? Also es ist ja wohl so, dass das iranische Team massive Probleme hat, was die Logistik vor Ort angeht, obwohl sie Spiele in den USA haben.
Ja, natürlich wird es als Druckmittel eingesetzt. Also wir müssen hier nur sehen, dass wir es hier mit zwei Falschspielern zu tun haben. Ne? Also auf der einen Seite nutzt Trump das natürlich als Druckmittel gegen den Iran. Auf der anderen Seite hat dieses unsägliche Regime im Iran das Turnier auch genutzt, ne, sich in der Opferrolle zu suhlen. Natürlich sind sie angegriffen worden, aber es ist natürlich klar, dass sie mit diesem Boykott kokettiert haben, um auch da wiederum Druck auszuüben auf die USA. Also es war im Grunde so ein Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden. Bei der Politik, da haben wir natürlich jetzt ganz viele Ebenen. Das Iran-Ding ist natürlich erstmal eine ganz spannende Sache. Wir haben einen WM-Gastgeber, der praktisch unprovoziert einen anderen WM-Teilnehmer bombardiert. Das hatten wir noch nicht. Mhm. Es gab immer mal solche Sachen bei den Turnieren. Ich erinnere an England-Argentinien, der Falklandkrieg, der überschattete so ein bisschen die Turniere in den 80ern, immer wenn die aufeinander getroffen sind. Oder das sind so Momente, die es immer wieder gab. Ne, dann gab es die Gefahr, irgendwie 2021 könnten Russland und Ukraine aufeinandertreffen. Das war noch vor dem Angriffskrieg, aber nach der Einnahme der Krim durch Putin, die ja zur Ukraine gehört. Also solche Themen gab es immer wieder. Aber diesen Krieg eines Gastgeberlandes gegen einen Teilnehmer und die Frage, kann der mitspielen, das hatten wir noch nicht. Und da ist natürlich Infantino in der sehr unschönen Rolle, das so ein bisschen moderieren zu müssen. Er versucht es gerade mir hinzukriegen, hat die Iraner nach Mexiko dann mitverfrachtet und die werden jetzt nur einfliegen zu den Spielen, da die sie da haben, in Seattle, in Los Angeles und in Zürich wird man hoffen und beten, dass das Thema nach der Vorrunde vom Hof ist natürlich. Ne? Aber andere politische Themen haben wir natürlich weiterhin. Also wofür steht diese Regierung Trump? Sie steht für ICE. Also für eine Einwanderungsbehörde, die maskiert ohne Uniform da Leute, die nicht weiß aussehen, von der Straße holt und quasi willkürlich einsperrt. Wir haben andere Themen, demokratische Grundsätze stehen komplett in Frage. Wahlkreise werden neu gezeichnet. Der Rechtsextremismus, der ist da komplett auf dem Vormarsch. Und die FIFA sagt kein Wort dazu und bietet halt die größtmögliche Bühne, international zu glänzen. Denn was wir immer gesehen haben in den vergangenen Jahren, autokratische Politiker, die auf diesen Bühnen stehen, die werden nicht nur nach außen gestärkt mit Relevanz, sondern vor allem auch nach innen, weil den politischen Gegnern einer Opposition wird die ganze Chancenlosigkeit vor Augen geführt. Seht ihr, die ganze Welt huldigt mir und das wird auch hier der Fall sein.
Ich würde gerade mal so einfach dazwischen fragen, also weil wir sind jetzt natürlich sehr stark auf den, kannst du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze auch noch zu den anderen beiden Gastgebern sagen. Also so Kanada steht ja sowieso völlig ein bisschen außen vor, da kriegt man ja fast eigentlich gar nichts mit und bei Mexiko geht es natürlich viel auch um die Banden. Oder das sind ja schon mafiöse Strukturen, ne? Das sind ja richtige Clans. Vielleicht kannst du mal kurz die Entscheidung noch zu ein paar Sätze zu Mexiko sagen und vielleicht auch noch ein paar Sätze zu Kanada, wenn es da überhaupt was zu sagen gibt.
Ja, also eine größere Bewerbung ist der Schlüssel zum Sieg in der Zukunft. Saudi-Arabien mag eine Ausnahme sein. Wenn man ein Turnier mit 48 Teams und 104 Spielen ausrichten muss, braucht man meistens ein bisschen mehr. Die USA hätten das wohl auch alleine geschafft, glaube ich. Aber da geht es ja auch so ein bisschen politisch in Nordamerika zu. Ne? Da möchte Mexiko eingebunden werden, traditionell großes Fußballland in Nordamerika. Kanada stellt mit Victor Montagliani einen FIFA-Vizepräsidenten und den Präsidenten der CONCACAF, das ist in Nordamerika quasi die UEFA, also das ist das Gegenstück dazu. Und dadurch kam es dann dazu, dass die halt auch ein paar Spiele jeweils bekommen haben. Ich glaube, das mit den Drogenkartellen ist innenpolitisch und für die innere Sicherheit von Mexiko natürlich ein riesengroßes Problem, das ungelöst ist und was auch da den Aufstieg von autokratischen Politikern ein Feld bereiten kann, wie wir das in El Salvador gesehen haben, wenn man da keine Lösung findet politisch, um da für ein bisschen mehr Frieden und Sicherheit zu sorgen in Mexiko. Während der WM da bin ich mir relativ sicher, dass sie eine Lösung finden werden, weil auch die Kartelle an diesem ganzen Tourismus, der da stattfindet, ja natürlich immer mitverdienen.
Ne? Ja, also die ja, halten ja an Frauenhandel,
hintenrum die Hand auf über Schutzgelderpressung oder über andere Wege. Und sie profitieren auch von dieser WM, die sie mit Sicherheit nicht stören werden. Also da würde es mich wundern, wenn es dort wirklich zu Sicherheitsproblemen kommen würde in dieser Hinsicht. Dafür profitieren sie finanziell einfach zu stark davon. Und in Kanada gibt es diese Probleme grundsätzlich nicht. Da sehen wir diesen politischen Zusammenhang, also fußballpolitisch mit dem CONCACAF-Präsidenten, der halt einfach daherkommt.
Mhm. Okay, ja. Nee, ist einfach mal interessant, weil Donald Trump dominiert ja in jeglicher Hinsicht immer alles. Vielleicht können wir auch so langsam mal, oder Sven, wolltest du noch was fragen? Ansonsten vielleicht auch mal so langsam ein bisschen zu überlegen, was gäbe es denn irgendwie für Perspektiven? Also ich meine, du hast ja schon von Reformoptionen gesprochen, eben diese ganzen Komitees und so weiter zu reduzieren. Gäbe es denn irgendwie von Seiten der Verbände oder von anderen Playern, die da dabei sind, du hast jetzt die Fans genannt, die Medien, was gäbe es denn für Möglichkeiten, sozusagen Druck auf die FIFA auszuüben?
Ja, also wenn ich ehrlich antworten darf, sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, Druck auf die FIFA auszuüben. Die einzige Institution, die ich da am Ball sehen könnte, wäre die Europäische Union, die mit einer Regulierung dort eingreifen könnte. Weil von innen wirst du dieses System niemals heilen. Das hat dieser Reformprozess 2016 gezeigt. Der ist komplett abgewürgt und in vielen, vielen Teilen zurückgedreht worden. Von den Nationalverbänden, einschließlich DFB, ist in dieser Hinsicht überhaupt 0, gar nichts zu erwarten. Das hätten jetzt die letzten Monate und Jahre auch gezeigt. Aus Norwegen gibt es immer wieder ein Aufmucken. Das ist die heilsame Ausnahme, Lise Knavenes, die immer wieder da den Finger so ein bisschen reinlegt und ein bisschen was sagt, aber sie erfährt halt null Unterstützung von den anderen Verbandspräsidenten, steht oft alleine da und wird merklich auch so ein bisschen leiser, weil sie immer komplett demoliert aus allen großen Kongressveranstaltungen rauskommt, in denen sie das Wort ergreift und am Ende hat sie den Schaden zu tragen, indem sie mal das Richtige ausspricht, was am Ende aber dort in diesen Veranstaltungen ja am Ende keinen interessiert. Also von daher, die Aussichten, muss ich ehrlicherweise sagen, sind aus meiner Sicht zappenduster. Also es gibt nichts und niemand, der sich ihm in den Weg stellt. Er wird wiedergewählt werden nächstes Jahr. Er hat wieder höhere Einnahmen versprochen und das führt auch zu der Frage, wie er diese Zahlen noch weiter nach oben drehen will, wenn er in Marokko statt in den USA ein Turnier ausrichtet und Spanien und Portugal wohlgemerkt und auch noch in Südamerika 3 Spiele. Aber da gibt es eigentlich nur wenige Wege, diese Zahlen aus den USA noch zu übertreffen. Ein Weg wäre eine WM-Erweiterung auf 64 Teams. Das hat viele positive Effekte aus der Sicht des FIFA-Präsidenten. Es gibt weitere zufriedene Verbände.
Erwartest du das?
Die Hoffnung auf mehr Geld,
ist es solange so,
TV-Sender bereit sind.
Ist es so deine Erwartung? Also gehst du davon aus, dass...
Also alles andere würde mich wundern, ehrlich gesagt.
Okay.
Die Südamerikaner, die pochen darauf, die wollen halt mehr Spiele haben in Südamerika. Es gab einen spontanen Vorschlag in einer FIFA-Ratssitzung im Tagesordnungspunkt Vermischtes aus Uruguay, hieß es damals. Aber sowas, wer diese Gremien kennt, der weiß, sowas passiert niemals zufällig und spontan. Das ist natürlich bestellt, wenn sowas passiert, behaupte ich aus meiner Erfahrung heraus. Beweisen kann ich es nicht. Aber dafür spricht eigentlich alles in diesem Zusammenhang. Davon gingen auch einige Mitglieder des FIFA-Rats aus, mit denen ich gesprochen habe, dass der das nicht spontan und zufällig und ich habe keine Idee gemacht hat. Und 64 Teams wäre eine Möglichkeit. Oder was halt bleibt, was ja eine alte Idee war, war eine Veränderung des WM-Rhythmus auf alle 2 Jahre. Das hat er ja damals versucht, den Antrag gestellt, hat zufälligerweise der Fußballverband aus Saudi-Arabien dieses Thema zu prüfen. Und das wird aber schwer, weil er dann die UEFA und die anderen Verbände davon überzeugen muss, die Kontinentalwettbewerbe wie die EM auf ungerade Jahre zu wechseln. Das wird also eher schwierig, aber er hat ja mittlerweile ein zweites Pferd im Rennen Und das ist die Club-WM. Mhm. Und wir wissen, wie gierig Clubs sind. Das sind die einzigen Institutionen, die bei der Gier mit Funktionären mithalten können. Und jetzt können wir über Spielerbelastung sprechen, über die Ermüdung von Fans am Fernseher und was weiß ich alles. Völlig egal. Wenn diese Option besteht, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand Nein sagt.
Okay.
Puh, da war jetzt eine Menge dabei, aber eine Nachfrage und eine Frage drängt sich mir immer wieder auf, weil ein Großteil der Einnahmen kommt ja aus den Fernsehgeldern. Und was dann immer wieder auffällt, ist, wir wissen, eine WM geht wahrscheinlich nach Katar oder 2034, ahnen wir jetzt schon, dass sie wahrscheinlich in Saudi-Arabien stattfinden wird. Mich die Frage, wenn TV-Sender sagen würden, nein, also wir haben jetzt ja den Fall zum Beispiel bei der WM in Katar gehabt und auch dieses Mal, dass die eigentlichen Rechte bei Magenta liegen und ARD, ZDF über Sublizenzen das Ganze erwerben. Und für mich ist die Frage, wenn die sagen nein und sozusagen wenn man Geld aus dem System rausnehmen würde als übertragendes Sender, wäre das ein Weg, ein Druckmittel, aber jetzt mir sagen, es wird nicht funktionieren, weil die Fans wollen es sehen.
Ja, also das Geld wird am Ende so oder so bei der FIFA landen, weil es dann vielleicht ein privater Sender zeigt. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt ja vor, dass es frei empfangbar sein muss. Also theoretisch könnten das auch RTL oder ProSieben machen. Aber aus Sicht von öffentlich-rechtlichen Sendern ist der Spagat halt, wie weit kann man das Ausgeben von Rundfunkbeiträgen rechtfertigen für diese Rechte an diese Organisation, ist der Spagat. Und bis zu der Frage, inwieweit können wir Dinge liefern, die halt auch die Menschen interessieren, weil viele Menschen wollen nun mal die WM sehen und die deutsche Mannschaft sehen und erwarten für ihre Beiträge dann halt auch genau diese Ereignisse. Und dieses Geld, dieser Kampf um TV-Rechte, der hat aber gerade wieder so ein bisschen an Zug gewonnen. Das sieht man bei der UEFA. Die Champions-League-Rechte werden immer teurer, weil immer neue Streaming-Anbieter kommen. Und es sind halt Fußballrechte, die dich relevant machen. Es ist nicht immer so, dass du damit Geld verdienen kannst. Also so ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist RTL Plus oder RTL, dass diese Plattform RTL Plus nach vorne bringen will. Da sind natürlich ganz viele verschiedene Sachen drauf, aber vielleicht haben noch nicht so viele Menschen RTL Plus. Jetzt haben sie halt Sky gekauft, haben immer mehr Bundesliga-Rechte, können mehr Fußball zeigen. Und beim Fußball versammeln sich halt noch Leute vor dem Fernseher. Du bleibst halt auch als linearer Sender so ein bisschen relevant, wenn du sowas zeigst. Und du hast die Möglichkeit über diese, wenn du die Leute einmal dann in der Plattform hast und die gucken dann, keine Ahnung, Deutschland gegen Slowenien in der EM-Qualifikation, na, dann gucken die mal, was ist da sonst noch so. Und dann bleiben sie halt vielleicht dabei. Ne? Und so hofft man dann auf indirekte Einnahmen. Also von daher, das Gut der Fußball-TV-Rechte bleibt bei Sendern und Streaming-Anbietern, da würde ich jetzt von ausgehen, erstmal weiter hoch beliebt.
Okay, ich gehe davon auch nicht aus, dass sich da irgendwas verändert. Ich glaube, da könnte man maximal politisch was machen, aber wie die aktuelle politische Weltlage aussieht, sagen wir mal so, bin ich da eher skeptisch. Wie erwartest du denn jetzt, die WM geht ja schon, ich glaube, morgen in der Woche los, wenn ich recht geguckt habe, mit Mexiko, Südafrika, glaube ich. Wie erwartest du denn, dass diese WM wird? Also du hast ja vorhin schon von diesen 100, was weiß ich, 12 Super Bowls gesprochen. Wird es einfach jetzt so ein riesen irgendwie Eventcharakter, so eine Amerikanisierung des Fußballs? Auf was sollen wir uns da einstellen?
Also ich glaube, wenn ich mich an die WM 94 erinnere, das war ein Turnier, was ich immer in ganz positiver Erinnerung habe, weil es war sportlich interessant, es war abwechslungsreich, mal andere Mannschaften in den letzten Runden und dieses Outfit, dieses Licht des Turniers fand ich damals unheimlich attraktiv. Mhm. Wenn ich mich jetzt aber an die Club-WM erinnere letztes Jahr, da habe ich das als etwas unglaublich Künstliches wahrgenommen und halt auch nicht dem, was der Sport ganz allgemein so kulturell ausmacht. Also diese Einzelvorstellungen von Spielern, da mag ich jetzt wie ein alter Mann klingen, bin ich ja auch, aber da ist irgendwann für mich so eine Schraube überdreht. Mhm. Das ist einfach nicht mehr meins. Mhm. Und gerade die Preise sind nun mal ein Thema. Wenn man diese Atmosphäre haben will, dann muss das ja zugänglich sein für Fangruppen, für Menschen, die zusammen reisen. Und welche Gruppe an Menschen, also ich sehe nur Einzelpersonen, welche Gruppe an Menschen kann diese Preise bezahlen? Mhm. Die Atmosphäre wird darunter leiden, natürlich. Mhm. Ja, und es ist, also diese Fanblöcke, also ich, mir fehlt die Vorstellung zu glauben, dass da so viele mitreisen werden. Jetzt kann man natürlich auch sagen, in den USA leben viele Communities aus den Ländern. Also wenn die Menschen aus Haiti wegen dieser ganzen rassistischen Einreisepolitik in den USA dann nicht einreisen dürfen, dann ist es vielleicht so, dass viele Menschen mit haitianischem Hintergrund schon längst in Miami leben oder in New York leben oder in Los Angeles leben und natürlich dann dort sich die Spiele angucken können und dem Spiel dann doch noch so einen Rahmen geben, der einem Spiel von Haiti entspricht. Mhm. Das kann natürlich sein. Aber dieses Mitreisen, was ja eigentlich das auch ausmacht, ne? Das kennt ihr vielleicht von Waldhof Mannheim, wenn ihr in der Liga zu einem Auswärtsspiel fahrt, wenn das irgendwelche Exil-Mannheimer, die zufällig, sag mal, eine Stadt wie 60 München, dann irgendwie in München studieren, das alles für euch erledigen, ist das ja auch nicht das Gleiche. Ne? Mhm. Also das ist halt kulturell und atmosphärisch wird das was anderes sein und es wird sich auch deutlich von 94 unterscheiden und es wird sich eher an dieser Club-WM orientieren. Worauf ich gespannt bin, ist, ob sie alle Karten wirklich loswerden, ob am Ende dann so Ramschpreise rauskommen, wie bei der Club-WM, aber ein
also ein Fest erwartest du
nicht. Kein gutes Gefühl, wenn ich auf das Turnier gucke.
ja, also eher so ein bisschen Event oder was.
Ja, ein Event ist ja nichts Schlechtes. Das wird immer so als so ein Schimpfwort benutzt. Ich meine, wenn wir heute uns in der Bundesliga umschauen, selbst Spiele beim Hamburger SV oder im 1. FC Köln sind Events. So komisch diese Spiele manchmal ablaufen auch, aber das Drumherum ist ja nichts anderes als genau das. Und das ist ja nicht erstmal per se was Schlechtes. Menschen wollen ein bisschen Unterhaltung und das Ding darf ja auch im Grunde ein bisschen weiterentwickeln und so. Aber hier sehen wir halt durch diese monetäre Selektion, dieses Aussieben von Fans, darunter wird das Ganze leiden.
Also ich würde auch nicht sagen, dass ein Event per se was Schlechtes ist, nur trotzdem sozusagen das Wesen des Fußballs ist ja sozusagen gewisserweise was Demokratisches oder was dann eben auch aus den Fans, aus den sozusagen Fußball selbst herausgekommen ist, ja. Also was sich die ganzen Gesänge in Europa, die Fankurven, die organisierten Fans und so weiter. Und das ist ja schon ein Unterschied wie zum Beispiel in den USA, wo man sozusagen, oder ich kenne es ja hier, wenn du hier in Mannheim, was weiß ich, dann zu den Rhein-Neckar-Löwen gehst, wo sozusagen ständig der Stadionsprecher die Fans animiert, doch zu singen oder irgendein, was weiß ich, Life is Life eingespielt wird, dass die Leute mitklatschen. Ne, das ist ja, dann ist das sicherlich ein Event nichts Besonderes oder nichts Schlechtes, aber irgendwie ist es ein Wesenszug vom Fußball oder ein Charakterzug des Fußballs, der sich ändert. Also von dem her ist es schon kritisch auf jeden Fall, zumindest mal. Vielleicht noch eine Sache, wir kommen auch schon bald zum Ende, weil du gesagt hast mit dem Hinterherreisen, die FIFA gibt es ja auch immer Ziele zum Thema so Nachhaltigkeit, grünste WM aller Zeiten und so weiter. Ich meine, das ist ja, oder kann man einfach als Farce sozusagen abstempeln. Also wenn die Iraner irgendwie von Mexiko nach Seattle fliegen müssen.
Ja, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und da steht ein Papierkorb. Genau da gehört das Ganze rein. Also es ist, die haben halt mal so eine grüne Karte entworfen, die man dann zeigen sollte, in Social Media teilen sollte, weil die FIFA sich dann für den Planeten einsetzt und die nachhaltigste WM, wie ist es, Carbon, also CO2-neutrale WM 2022 ist ja sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz von Verbraucherschützern erfolgreich vor Gericht als PR-Lüge gerichtsfest oder von so einer Behörde festgestellt worden. Das ist das eine. Und wenn wir dann sehen, mit wem sich die FIFA gerade komplett ins Bett legt, das ist natürlich Saudi-Arabien und der saudi-arabische Staatsfonds und da vor allem Aramco, das ist der staatliche Energiekonzern, der ist mit der größte Produzent von klimaschädlichen Gasen. Und das ist der Hauptsponsor der FIFA in vielerlei Hinsicht. Die ganzen Einnahmen, die bei der Club-WM zustande kamen, das hätte es ohne diese Player nicht gegeben. Diese ganzen Einnahmen, die bei der FIFA jetzt zustande kommen, ein großer Teil davon kommt aus Saudi-Arabien. Zum Dank gab es auf dem Silbertablett, mit Zustimmung des DFB wohlgemerkt, die WM 2034. nach Saudi-Arabien. Und Thema Nachhaltigkeit, das ist genauso wie alle anderen Kampagnen für demokratische Grundsätze und oder für
Kinderrechte,
Kampf gegen Rassismus, das ist alles gut genug, um es auf den Trikotärmel zu kleben oder für so ein PR-Video. Wenn es drauf ankommt, ist das scheißegal und das ist weicht alles in den Hintergrund, wenn es Geld zu verdienen gibt. Also den Verbänden ist es völlig egal, wo das Geld herkommt. Das ist mal ganz klar. Das sehen wir auch bei Wettanbietern und so weiter. Es ist völlig wurscht, wo das Geld herkommt.
Ja.
Glaubst du, dass wir bei dieser WM von den Spielern noch was hören oder ist das nach Katar und dem, was du ja beschrieben hast, erledigt?
Aus Deutschland wird da gar nichts kommen. Die haben von Infantino diese Lektion bekommen, was passiert, wenn man aufmuckt. Und dann muss man sich entscheiden, was ist einem wichtig? Haltung oder Siege gegen Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador? Da muss man eine Entscheidung treffen, die ist gefällt worden. Man sagt, dass man überlässt das der Bundesregierung, das alles einzuschätzen und man selber verhält sich unpolitisch. Aber ja, irgendwann hieß es doch mal, der DFB würde sich ja für solche Dinge einsetzen, aber davon ist halt natürlich nichts zu sehen. Ob man das jetzt zwingend von den Spielern erwarten kann, ich würde sagen, von einem Kapitän der Mannschaft kann man das schon so ein bisschen erwarten, ja, dass er auch was dazu sagt.
Wenn er in
so ein Land fährt und die Mannschaft anführt zu diesem Spiel, von einem Bundestrainer, finde ich persönlich, könnte man das vielleicht auch erwarten, vom Sportdirektor und vom Präsidenten aber auf jeden Fall. Aber auch da kommt ja so gut wie gar nichts. Also von daher erwarte ich von den Spielern auch gar nichts, aber die wären auch nicht als erstes dran. Mhm. Man müsste als erstes mal was von den anderen hören. Aber da gibt es nicht viel. Und spannend wird noch, wie sich andere Teams verhalten. Man wird natürlich auf viele Dinge achten können. Also gibt es irgendwelche Positionierungen bei der Nationalhymne von Iran? Mhm. Finde ich mal ganz spannend. Mhm. Da haben 2022 einige Spieler nicht mitgesungen, was für viel Ärger zu Hause gesorgt hat. Ärger ist noch
untertrieben.
Ja. Also da werden natürlich Familien unter Druck gesetzt und so. Das ist richtig problematisch. Was passiert bei Spielen von Haiti? Wird es Zugriffe von ICE geben? Wie positionieren sich da möglicherweise Teams aus den Ländern, um die es dann vielleicht auch maßgeblich geht bei sowas, bei solchen Razzien von dieser sogenannten Behörde für Einwanderung? Ja, das werden spannende Fragen werden bei der Frage, wer sich da wie positionieren könnte.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage stellen soll, irgendwie noch nach einer sportlichen, eigentlich ist, weil dieses ganze Sportliche ist eigentlich so in den Hintergrund gerückt. Ich hätte eigentlich gerne am Ende aufgehört mit, wer wird Weltmeister, aber eigentlich ist es auch, scheißegal, Infantino und Trump gewinnen.
Ich glaube, dass Infantino und Trump gewinnen werden, das ist ausgemacht. Aber es ist ja kein Spagat, sich für das Sportliche ein bisschen zu interessieren. Ich meine, wir stehen jeden Tag vor solchen Konflikten. Wenn wir ein T-Shirt kaufen bei einem Großhandel, dann stehen wir vor großen Menschenrechtsfragen. Okay. Wenn wir im Supermarkt stehen, treffen wir Entscheidungen, die problematisch sind, von der Fleischtheke bis zum Nutella-Glas. Mhm. Deswegen kann man sich ja trotzdem für das Sportliche interessieren. Und wenn du meine Vorhersage hören willst, kann ich nur sagen, dafür habe ich mittlerweile zu wenig Ahnung von Fußball. Ich habe das Gefühl, dass Frankreich und Spanien am Ende die Rolle spielen werden, wenn es um Titel geht. Mhm. Für die deutsche Mannschaft sehe ich im Achtelfinale die Endstation, wenn dann Frankreich der Gegner sein wird.
Ja.
In der Vorrunde ausscheiden, das hat der neue Modus ja unmöglich gemacht, selbst für die deutsche Mannschaft, wenn die Gruppendritten da teilweise weiterkommen.
Ja.
Ich glaube, darüber muss sich keiner Sorgen machen.
Diesmal. Ja, ich glaube, 8 von 12 Gruppen, in Anführungszeichen besten Gruppendritten, kommen weiter.
Ja.
Lieber Khaled, vielen, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich, auch gerade für so ein kleines Nischenradio eher wie uns. Wir machen das ja auch alles hier ehrenamtlich. Es war sehr, sehr interessant. Es war wirklich mit die sportpolitisch interessanteste Sendung. Dafür vielen, vielen Dank. Und wünsche dir, weiß gar nicht, trotzdem eine schöne WM. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Genießt das gute Wetter und gerne mal. Bis bald.
Danke euch. Bis
Danke
bald.
Dir. Ciao. Ciao.
Danke.
Genau. Ich würde gern noch eine kleine Sache aus etwas von mir. Für mich war das heute nach knapp 9,5 Jahren die letzte Sendung. Ich wollte mich einfach bei euch allen bedanken, bei meinem Support-Team und auch, wenn ein bisschen auch beim Ivo, der das Ganze hier immer im Hintergrund zusammenhält.
Normalerweise im TV kommen jetzt Blumen und die Redaktion marschiert rein und spendiert Applaus. Paul, der Dank gilt ganz dir für die Zeit hier beim Topa Radio. Vielen, vielen Dank, was du hier bereitet hast.
Genau, aus meiner Sicht auch immer vielen lieben Dank, Paul, vor allem auch für die Technik. Und ja, statt Blumen gibt es jetzt gleich ein Eichbaumbier im Adria.
Das hört sich doch super an. Also, schönen Abend euch und macht's gut.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich.
This is a radio.
SV Waldheim Mannhof, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.